dieser neuen Episode mit dem Titel Web but Greener, mein nachhaltiger Monatsrückblick für April 2024, möchte ich ein neues Format vorstellen. Ich möchte dir erklären, warum ich mich entschlossen habe, einen solchen Monatsrückblick anzubieten. Darin will ich dir in Zukunft vorstellen, was ich selbst in dem Monat in Sachen digitale Nachhaltigkeit erlebt und gemacht habe. Im zweiten Teil soll es darum gehen, was gibt es an neuen interessanten Links, Veröffentlichungen, vielleicht auch Bücher, die mir in diesem Monat irgendwo aufgefallen sind. Und zum Schluss gibt es dann eine Zusammenstellung von Jubiläen, Ereignissen, die irgendwann im Internet stattgefunden haben und die was mit dem Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne zu tun haben sollten. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Episode. Ich habe länger überlegt, ob ich ein solches Format machen soll. Habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von einem anderen Podcast, darf ich ja ruhig sagen, Markus Hövener, dessen Podcast ich immer gerne höre, vor allen Dingen seinen Monatsrückblick mit interessanten Veröffentlichungen im SEO-Umfeld. Da kriegst du halt so viel mit, was du selbst gar nicht überall lesen kannst. Und genauso will ich das auch hier machen. Das heißt, ein Part in diesem Rückblick sollen immer interessante Dinge sein, die veröffentlicht wurden, Veröffentlichungen, Buchtipps, Studien zum Thema digitale Nachhaltigkeit. Ich will das Ganze aber auch anreichen mit ein paar persönlichen Eindrücken, Erfahrungen, die ich in dem Monat gesammelt habe. Und der dritte Part soll sein, interessante Jubiläen, Ereignisse, die irgendwann in der Internetgeschichte waren und die auch was mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit zu tun haben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ein weiterer Grund, warum ich das gemacht habe, will ich noch vorwegschicken in meinem persönlichen Rückblick. Einige von euch haben ja wahrscheinlich meinen Post bei LinkedIn gelesen, dass ich gesagt habe, ich will dort eigentlich nicht mehr irgendwelche Inhalte verheizen, die dann immer nur ein paar Leute lesen. Also meistens kriegst du für Posts zum Thema digitale Nachhaltigkeit so 500 Views. Wenn du ein bisschen provozierst, kriegst du auch mehr. Oder eigentlich war der Grund, warum ich da so sauer war. Ich habe mal einen Post gemacht, wo jemand eine Bank einen USB-Stick verschickt hat an Kunden. Ist natürlich totaler Blödsinn, kommt aber wahrscheinlich in Deutschland ständig vor. Und das war der erfolgreichste Post, den ich jemals bei LinkedIn gemacht habe. Der hatte, ich glaube, 12.000, 13.000 Views. Ist immer noch lächerlich für viele andere Influencer, was die so für Zahlen manchmal veröffentlichen. Aber trotzdem habe ich dann gedacht, du kannst eigentlich bei dem Thema nur Resonanz generieren, wenn du irgendwas Negatives schreibst, was Provozierendes schreibst. Es wäre sehr leicht, jeden Tag eine extrem unnachhaltige Seite eines Unternehmens vorzustellen und darüber herzuziehen. Aber das bringt mir nichts, das bringt euch nichts, weil wir wollen ja positive Beispiele sehen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse das weitgehend mit den Postings bei LinkedIn und nehme die Dinge stattdessen in diesen Monatsrückblick hier rein, wo ihr die dann exklusiv hören könnt. Und in LinkedIn werdet ihr sie ja wahrscheinlich auch gar nicht gesehen haben oder nicht alle sind bei LinkedIn. Das war so der Hintergrund. Was ich auch versucht habe jetzt, ich habe einen Mastodon-Account angelegt, verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes, um dort ein bisschen zu experimentieren, weil da bist du halt nicht von Algorithmen abhängig, aber Mastodon ist natürlich eher klein im Vergleich zu LinkedIn oder im Vergleich zu X, aber es ist ein Experiment. Oder ich versuche mich halt in Communities einzubringen, bei Skol zum Beispiel gibt es ja verschiedene Communities und gucke mich da ein bisschen um, ob es da sinnvoller ist, dort Dinge zu veröffentlichen, statt sie bei LinkedIn, wie gesagt, zu verheizen. Das war so der eine Hintergrund. Jetzt aber zu den positiven Dingen. Was habe ich in dem Monat gemacht? Wir waren im Anfang des Monats, beziehungsweise vom 9. bis 12. April auf der Analytica in München. Das ist oder war bisher die weltgrößte Messe für Labor- und Analysentechnik, wo wir dann mit unserem Online-Magazin Analytic News vor Ort waren. Wir haben auch eine Ecke im Stand reserviert für den Bereich digitale Nachhaltigkeit. Das heißt, ich habe dort mein Buch vorgestellt. Wir haben auch einen Test angeboten, dass wir so ein Schnellaudit am Stand machen für Messebesucher. Was soll ich sagen? Das wurde sehr mäßig angenommen, aber das ist auch die falsche Messe oder vielleicht das falsche Publikum dafür. Das hat sich auch gezeigt in meinem Vortrag. Ich habe dort einen Vortrag gehalten. Also ich muss noch dazu sagen, die Messe hat an 4 Tagen 34.000 Besucher, die Mehrheit deutschsprachig, aber auch international. Der Vortrag war auf Deutsch. Und ich hatte dann so 10 bis 15 eher gelangweilte Besucher beim Thema nachhaltige Website. Du konntest auch gar nicht mit denen interagieren. Und das Böse daran war auch normalerweise, um dort einen Vortrag zu halten. Also du bist vielleicht gewohnt, du kriegst ein Honorar als Speaker. Dort müsste man eigentlich 900 € zahlen, um einen Vortrag halten zu dürfen. Wir hatten da eine Kooperation mit der Messe. Das heißt, das war Teil dieses Pakets. Aber wenn du dann siehst, es kommen dann eine Handvoll Leute, nachher hast du eigentlich gar kein Feedback, dann ist das halt eine Investition, die wir jetzt einmal gemacht haben, aber sicher nicht nochmal machen werden. Was ich auf der Messe auch noch gemacht habe, ein Vortrag zu KI beim Bewerbungsprozess, weil das passt ja zu Analytic News in unserer Seite. Und was soll ich sagen, da waren zwischen 100 und 150 Teilnehmer, die auch sehr engagiert waren. Und da hast du halt gesehen, mit welchen Themen du die Leute erreichst. Mit KI schon, aber mit Nachhaltigkeit. Das finden alle toll, aber so nach dem Motto, wir wollen uns damit eigentlich gar nicht in der Tiefe beschäftigen. Und das ist halt ein Thema, an dem man halt immer noch weiter arbeiten muss. Ich hatte auf der Analytica auch nochmal am 12. am Messestand, war ich zugeschaltet bei dem Netzwerkbooster-Event von Ute Plindert. Danke nochmal dafür, Ute, dass ich da zu Gast sein durfte. Es hat auch mit der Technik dann funktioniert, aber nur mit meinem eigenen Internet, weil wir leben ja so in der Digitalisierungswüste Deutschland und dieses Netz oder das WLAN auf der Messe, das war eigentlich ein schlechter Scherz. Da konnten auch die Besucher kaum mitarbeiten und ich glaube, auf anderen Messegeländen ist das besser und da müsste, glaube ich, auch diese Messe nochmal nacharbeiten, aber mit meinem eigenen Netz ging es ganz gut. Da waren dann mehrere parallele Sessions und da war es natürlich auch so, wenn du da mit dem Thema Nachhaltigkeit kommst, kriegst du halt auch nur eine Handvoll Leute ab von allen, aber die waren halt sehr engagiert. Im Chat war auch einiges los und da ging es halt auch um das Thema nachhaltige Website und nachhaltige Kommunikation. War halt auch schön. Und mein dritter Vortrag in diesem Monat, das war dann wirklich auch meine Premiere an der Uni in Würzburg, hat mich Professor Michael Müßig eingeladen, der dort auch eine Vorlesung macht oder genau, da gibt es auch einen Studiengang zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und das war dann eine Pflichtveranstaltung für Studenten, was ich auch ganz schön fand. Und da war mein Vortrag wieder natürlich zum Thema Webseiten. Es gab auch jemand von einem Rechenzentrum, der was erzählt hat. Und es gab jemand, der über Open-Source-Software vorgetragen hat. Und zum Schluss, das war natürlich dann wieder das Highlight in allen Nachberichten, gab es auch zum Thema KI, wo dann natürlich auf die enormen Ressourcenverbräuche hingewiesen wurde, aber natürlich auch auf die Chancen des Ganzen. Und das war aber in der Nachberichterstattung, wie gesagt, KI ist halt immer so der Burner. Wenn du irgendwas zu KI erzählst, dann hast du immer alles auf deiner Seite, wobei ich alle Vorträge dort sehr spannend fand, natürlich auch den KI-Vortrag, aber es ist halt so, wie ich gesagt habe. Gut, was hatten wir in dem Monat im Podcast? Wir hatten 4 Episoden, einmal das Low-Tech-Magazin mit Erhard Maria Klein, die solarbetriebene Website in Folge 22. Dann habe ich in 23 ein bisschen Eigenwerbung gemacht, über Analytic News geredet, als besonders nachhaltige Website. In Folge 23. In Folge 24 hatten wir Schriften auf Webseiten, geht das nachhaltiger? Und in Folge 25 ging es um nachhaltige Online-Kommunikation. Und heute sind wir in Woche 26. Im Podcast hatte ich jetzt in diesem Monat keine Interviewaufzeichnungen, aber das lag auch an der Analytica. Da war halt viel los oder viel an anderen Fronten zu tun. Aber es ist immer noch offen. Ich habe jetzt einige Termine vereinbart mit interessanten Gästen. Die werden auch im Mai, glaube ich, teilweise schon ausgestrahlt werden oder im Juni. Und das Angebot gilt natürlich, wer was zu dem Thema zu erzählen hat, der darf sich gerne bei mir melden und als Gast bewerben. Gut, das war jetzt der Block Persönliches. Jetzt der zweite Block, da geht es um das Thema, was habe ich an interessanten Inhalten und Links gefunden. Fangen wir an zum Thema digitaler Datenputz. Ist ja sowohl ein Thema im Privatbereich als auch im Unternehmenskontext. Da gibt es von der CDR-Initiative eine interessante Ankündigung, beziehungsweise man kann sich noch bewerben zum digitalen Datenputz. Das heißt, wenn ihr dort mitmacht, werdet ihr versorgt von dieser Initiative mit Checklisten oder Handlungsanweisungen. Und im Zeitraum 16. bis 27. September sollen eben dann zum Beispiel in Intranets Daten gelöscht werden etc. Wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema Digital Cleanup Day und wir haben das hier im September gelegt, aber ihr könnt das auch woanders hinlegen für euch. Als Selbstständiger oder im Unternehmen könnt ihr eben einen Zeitraum vereinbaren, wo eben ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen wird für das Thema digitaler Müll, der irgendwo rumliegt in Firmennetzen oder in Social Media Accounts etc., die man dann eben löschen kann. Und dann könnt ihr natürlich auch schöne Stories draus machen. Ihr könnt das dieser Initiative mitteilen, ihr könnt es für Social Media nutzen. Eine relativ sinnvolle Geschichte und man kann sich dort noch anmelden bis Ende Mai. Per E-Mail ist ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, wenn ihr da auf der Liste seid, dann kriegt ihr von denen immer die Informationen zugeschickt. Zweite interessante Veröffentlichung, die ich in dem Monat hatte, da geht es um nachhaltige Hardware. Weil ich hatte ja auch schon mal gesagt, wenn wir über den Ressourcenverbrauch im Internet reden, dann ist natürlich Hardware ein relativ großer Punkt. Und hier wurden eben Daten zusammengetragen. Das ist eine Kooperation von Refurbed. Das ist, glaube ich, ein Unternehmen, die auch gebrauchte Geräte nochmal verkaufen und aufbereiten. Und der Fraunhofer Gesellschaft, Fraunhofer Austria. Die haben hier ein verifiziertes Rechenmodell. Es gibt auch eine ISO-Norm dazu. Habe ich mich jetzt gar nicht weiter informiert. Ist für euch auch gar nicht so wichtig. Also die haben hier einige Zahlen zusammengestellt. Und da könnt ihr eben gucken, was wäre, wenn ihr jetzt euch statt einem neuen Smartphone, einem neuen Laptop jetzt in Zukunft ein Refurbished-Modell kaufen würdet. Und die listen hier eindrucksvolle Zahlen auf. Zum Beispiel, wenn man sich bei einem iPhone 11 Pro Max mit 512 GB Speicher, gibt es eine Rekordeinsparung von 102,6 Kilogramm CO2, wenn ich mir statt einem neuen dann ein Refurbished-Modell kaufen würde. Das kann man privat machen, aber das kann natürlich auch eine Idee sein für Unternehmen, anstatt ständig neue Smartphones zu kaufen, diese Refurbished-Modelle zu nehmen und dann eben auch CO2-Emissionen einzusparen, was sich dann im Nachhaltigkeitsbericht gut macht. Man kann es für Marketingzwecke nutzen, also das sollte man sich angucken. Natürlich viel mehr spart man noch. Hier haben Sie ein Beispiel mit einem Dell Latitude Laptop, da wurden 872,9 Kilogramm CO2 einsparen, wenn ich das nicht neu kaufe, sondern hier ein Modell, was eben jemand nicht mehr will. Die listen hier ganz viele Dinge auf. Ihr könnt dort eine Excel-Tabelle runterladen. Allerdings muss ich da ein bisschen Kritik üben. Diese Excel-Tabelle ist nicht komprimiert. Das heißt ja 30 Megabyte, wenn ihr die runterladet. Ist natürlich auch nicht gerade nachhaltig. Also wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, ladet die runter oder schreibt den Leuten mal, sie sollten vielleicht hier eine gezippte Version anbieten, weil das wäre auch nachhaltiger. Und ihr könnt dort in Tabellen nachgucken, was ist mit dem Laptop, was ist mit dem Gerät. Also sehr spannende Geschichte, kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Nächster Link, der mir unterkam in dem Monat, ist ein schönes Dokument von der Internet Society von Dan York mit dem Titel »The Internet and Climate Change«. Es ist ja schön, wenn unabhängige Organisationen, die sich um das Internet kümmern, die haben sich früher immer nur darum gekümmert, dass das Internet funktioniert und die Protokolle etc. Und jetzt haben die auch hier mal das Thema Klimawandel oder Auswirkungen aufs Klima des Internets zusammengestellt mit vielen Links, mit vielen eindrucksvollen Bildern, zum Beispiel auch zum Thema Rohstoffe oder welche Initiativen es gibt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das mal durchzulesen, um so die ganze Bandbreite des Problems nochmal komprimiert zusammengestellt haben. Also kann ich sehr empfehlen. Vierter Link, auch eine interessante Geschichte. Das habt ihr wahrscheinlich in den Medien mitbekommen. Das Recht auf Reparatur ist ja jetzt endgültig von der EU verabschiedet worden. Das heißt, Hersteller müssen Produkte nach der gesetzlichen Gewährleistungspflicht zu angemessenen Preisen und innerhalb angemessener Zeiträume reparieren. Das heißt, es kann nicht mehr so sein, wie wir es ja auch von zum Beispiel Waschmaschinen, Trocknern und sonst was kennen. Du hast irgendwann ein Problem nach 5 Jahren oder bei den Dingern, die halten ja länger und dann sagen die immer, ja, könnte man theoretisch reparieren, aber das Ersatzteil gibt es nicht mehr. Und das ist natürlich auch alles unnötiger Müll. Und im IT-Bereich ist das halt auch ein Thema, dass du halt oft ein Gerät länger nutzen würdest, aber entweder gibt es keine Ersatzteile mehr oder genauso schlimm ist natürlich, dass es keine Software mehr gibt. Habe ich ja auch schon öfter erwähnt, so Corona-Zeit, die Corona-App lief halt auf ganz vielen älteren Handys nicht. Und das sind halt, ist das zweite Thema. Ich finde es gut, das Recht auf Reparatur, aber es muss natürlich auch ein Recht auf Updates nochmal weiter etabliert werden. Das gibt es ja schon, weil das kann nur im Zusammenspiel gerade bei IT-Geräten funktionieren. Was steht da noch drin? Es muss Reparaturanreize zum Beispiel geben, wie Gutscheine und Fördergelder für Reparaturen. Man muss einfachen Zugang zu Ersatzteilen, Werkzeugen, Reparaturinformationen haben. Das heißt, ich habe wahrscheinlich, oder ihr habt wahrscheinlich auch schon mal irgendwas repariert, dann sucht man dann in YouTube ein Video. Also ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich mir ein Glas Weißwein in meine Laptop-Tastatur geschüttet habe und die hat dann nicht mehr so ganz funktioniert. Ich habe es dann geschafft, mit einigen Mühen mir eine Ersatztastatur von Lenovo zu beschaffen. Habe dann auch ein Video bei YouTube gefunden, aber das war natürlich relativ kompliziert. Wer mal einen Laptop zerlegt hat, weiß, dass das irgendwie schon relativ aufwendig ist. Aber ich habe es geschafft, die Tastatur zu ersetzen und das Laptop ist immer noch im Gebrauch und das habe ich immer noch dabei, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin, um gerade mal was nachzugucken oder irgendwo schnell was zu machen. Das heißt, das sollte halt in Zukunft alles viel einfacher werden, dass dann die Hersteller selbst diese Informationen bereitstellen müssen, wie tausche ich irgendwas aus, Videos und Anleitungen. Und es muss auch Online-Plattformen geben, die bei der Suche nach Reparaturbetrieben unterstützen. Und das ist natürlich auch alles eine sehr schöne Sache. Verlinke ich euch natürlich alles, was ich hier nenne, auch in den Shownotes noch mehr, dass ihr das nachlesen könnt. Also das Recht auf Reparatur ist natürlich auch eine sehr wichtige Geschichte, die uns helfen kann, sehr viel Elektroschrott zu vermeiden, den wir heute halt noch haben, weil es halt keine Updates oder keine Reparaturmöglichkeiten gibt. Gut, und last but not least, das habe ich jetzt bei unserer Recherche für die Nachrichten auf Analytic News gefunden. Da gibt es auch manchmal zum Thema Nachhaltigkeit einige interessante Veröffentlichungen, die dann bei uns auf der Webseite landen. Und hier ging es darum, wie kann ich jetzt die Wärme von Rechenzentren, die jetzt nicht irgendwo gebaut werden von großen Konzernen, sondern zum Beispiel die im Keller von Spitälern, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Bürogebäuden sind, die verpufft heute weitgehend, aber die wollen jetzt eben in diesem Projekt, das nennt sich Heatwise, Konzepte entwickeln, wie ich halt diese Wärme dann nochmal nutzen kann, zum Beispiel um teilweise das Gebäude damit zu heizen oder das irgendwo anders einzuspeisen. Und das ist natürlich wichtig für zukünftige Gebäude, die gebaut werden. In bestehenden kannst du da natürlich nicht mehr so viel retten, aber das ist halt auch ein wichtiger Beitrag dazu, genauso wie die Abwärme der großen Rechenzentren irgendwie genutzt werden sollte, kann das natürlich auch im Kleinen passieren. Und da kann ich noch mal den Bogen spannen zu dem Vortrag in Würzburg. Da wurde eben auch ein Konzept eines Rechenzentrums in Mittelfranken vorgestellt, wo im Kern des Gebäudes dann das Rechenzentrum ist und rundherum sind die Bürogebäude gebaut und die Abwärme wird dann auch genutzt, dort zu heizen. Und das war auch sehr spannend, weil der Geschäftsführer das dort vorgestellt hatte und es sind halt sehr wichtige Projekte und Initiativen, die man eigentlich nur unterstützen kann und hier könnt ihr eben nochmal nachlesen, wie das so funktioniert oder was die sich so überlegen. Gut, das waren meine Links aus dem Monat jetzt noch ein paar Ereignisse, die stattgefunden haben im April in früheren Jahren. Ich will da mich auf runde oder halbrunde Jubiläen normalerweise beschränken. In dem Monat gibt es eine Ausnahme, sage ich gleich was dazu. Fangen wir an mit dem 7. April 1969. Wer ganz fit in dem Thema ist, der weiß, da war das Internet nur noch gar nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Das war im Herbst, das stimmt. Aber im April am 7. April 1969 wurde der erste RFC, der sogenannte Request for Comments, veröffentlicht. Und das hat sich dann bis heute so etabliert. Das sind Vorschläge, die man einreichen kann, wie das Internet sich so weiterentwickeln soll oder was Standard wird. Es gibt zum Beispiel RFCs für bestimmte Protokolle wie Mail-Protokoll oder HTTP, HTTPS, ganz viele. Und das fing eben im Jahr 1969 an. Und es gibt auch noch eine witzige Anekdote, das wusste ich auch nicht. Im April werden oft April-Scherze als RFCs veröffentlicht. Also wenn euch das interessiert, gerne mal den Wikipedia-Artikel zu RFCs nachlesen. Aber wie gesagt, es fing, also vor 55 Jahren war das ja dann, wurde der erste RFC veröffentlicht. Jetzt das zweite Jubiläum, das ist jetzt ein nerdiges. Ihr wisst ja, die Zahl 42 spielt für mich immer eine besondere Rolle und der Commodore 64 natürlich auch. Ich weiß nicht, wer von euch den besessen hat früher. Der wird jetzt 42 Jahre alt oder wurde Ende April, denn er wurde auf der Hannover Messe, die ist immer so die Industriemesse, Ende April wurde der 1982 vorgestellt. Warum stelle ich den vor? Der hatte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher und die Entwickler mussten sich eben mit diesen 64 Kilobyte oder irgendwann konnte man natürlich nochmal auf Floppy Disk oder andere Medien dann zugreifen, Disketten. Aber da mussten halt Software extrem schlank programmiert werden und man könnte heute auch mal eine Challenge machen, programmiere jetzt irgendwas mit möglichst wenig Kilobyte Code. Das wäre eine spannende Geschichte und damals waren die Entwickler eben gezwungen, weil das Gerät nicht so viel Speicherplatz hatte. Und der besondere Gag, was ich jetzt auch im Zuge dieser Recherche gelesen habe, das wusste ich gar nicht. Es gab ja das berühmte C64er Magazin. Ich weiß nicht, wer das besessen hat. Das gibt es jetzt wieder im Internet mit allen Ausgaben. Haben irgendwelche Nerds nochmal ein Revival gemacht, jetzt anlässlich des Jubiläums. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und da kann man noch ein bisschen Nostalgie schwelgen. Man hat ja auch dann zum Beispiel Codes abtippen können und hat dann bestimmte Software gehabt. Also das ist so eine Reise in die Vergangenheit, aber auch ein sehr nachhaltiges Gerät. Und was auch im April war, das war dann nicht vor 42 Jahren, sondern vor 30 Jahren, am 29.04., also gerade vor ein paar Tagen 1994, vor 30 Jahren, ging die Firma insolvent, weil sie es irgendwie nicht geschafft hat, mit der Zeit zu gehen. Und die wollten dann Commodore 65 rausbringen, aber der war halt nicht mehr verkäuflich, weil er auf zu alten Standards beruht. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Aber es wurden natürlich, es wird geschätzt, dass 30 Millionen C64 verkauft wurden in der Zeit von 1982 bis 1994. In meinen ersten hatte ich wahrscheinlich 1983 oder 84, weiß ich nicht mehr so genau, da war ich noch Schüler und das war mein erster Computer. Drittes Jubiläum, was auch noch wichtig ist, die Entwicklung des World Wide Web. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen mit Jörg Schieb in der Folge. Da konnte man halt ein bisschen auch in der Zeit zurückgehen. Da hat er sein Konzept, also im April 1989 sein Konzept des WWW vorgestellt. Das hat natürlich schon ein bisschen gedauert, bis dann der erste Browser kam. Das war dann, glaube ich, 1994. Der wurde im April 1994 gelauncht. Das wäre dann auch das Jubiläum. Jetzt vor 30 Jahren, aber vor 35 Jahren hat Tim Berners-Lee sein Konzept vorgestellt. Und da gibt es auch hier einen schönen Artikel, den ich euch dazu in den Shownotes verlinke, wie er sich das Ganze gedacht hat und ihr könnt ja mal gucken, was heute so aus seiner Idee geworden ist. Es ist natürlich viel drumherum entstanden, aber das Grundprinzip, Texte, die über Links verbunden sind, wurde damals eben gelegt. Und es ist jetzt auch schon wieder 35 Jahre her, wie die Zeit vergeht. Ein weiteres Jubiläum wäre die Gründung von Netscape. Ich nutze bis heute ja immer noch Firefox und Thunderbird. Das geht alles auf Netscape oder genauer auf Mosaic, einer der ersten Browser überhaupt, zurück. Und die haben natürlich Dinge eingeführt wie JavaScript. Da gab es ja den Krieg mit Microsoft, die ja dann eigenes JavaScript hatten für ihren Internet Explorer. Aber da hat Netscape praktisch einen Standard gesetzt, so entgegen den normalen Regeln, was ich am Anfang gesagt habe mit diesen RFCs. Cookies wurden auch erstmals von Netscape eingesetzt, das ist auch in den 90er Jahren. Und die Firma Netscape wurde dann aber irgendwann im Juli 2003 aufgelöst, weil sie keine Chance hatten, damit Geld zu verdienen. Und das wurde dann in eine Stiftung überführt. Und wir haben zum Glück heute immer noch unabhängige Browser. Deswegen ist das auch erwähnenswert für die Nachhaltigkeit, dass wir eben nicht nur noch Chrome haben oder nur noch Safari haben. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Browser, aber Netscape oder die Folge Firefox ist natürlich auch ein wichtiges Element, dass eben die Heterogenität im Internet erhalten bleibt und dass wir nicht alle irgendwann denselben Browser nutzen oder dann die großen Player wie Google oder Apple mit zu viel persönlichen Daten versorgen. Da kann man ja dann mit anderen Browsern auch ein bisschen einen Riegel vorschieben. Und letzter Punkt, ich habe gerade Google genannt. Am 01.04.2004, also vor 20 Jahren dann im April, wurde Gmail gelauncht. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Aber Google hat ja irgendwann angefangen, die haben ja diese Konten, glaube ich, immer mit 1 GB Speicherplatz verschenkt. Gut, der Deal ist natürlich immer kostenloser Zugang gegen Daten, aber irgendwann haben sie wohl festgestellt, wir haben so viele ungenutzte Gmail-Konten, das kostet uns so viel Ressourcen, Strom, da liegen ungeheure Datenmengen rum, dass sie irgendwann angefangen haben, inaktive Konten zu löschen. Da gab es natürlich auch einen riesen Aufschrei. Also wenn man sich nicht einloggt bei Google, ich glaube für einen Zeitraum von 2 Jahren, kriegt man natürlich erstmal ein paar Warnmails, aber dann wird dieses E-Mail-Konto irgendwann auch gelöscht. Und ich glaube, sie haben das nicht nur für E-Mail-Konten, die haben es auch für andere Sachen gemacht. Und das ist auch ein Punkt, wo ich euch nochmal auffordern will. Habt ihr irgendwelche E-Mail-Konten jetzt nicht nur bei Gmail, die ihr gar nicht mehr nutzt, dann am besten löschen, weil die Daten, die da rumliegen, kosten halt Strom und Ressourcen. Und wenn ihr die gar nicht mehr braucht, dann sind solche Accounts auch nicht mehr nützlich. Wir haben zum Beispiel auch unseren Google AdSense-Account, brauche ich nicht, oder Google AdWords-Account brauche ich auch nicht. Alles gelöscht. Und man kann natürlich auch in den Google-Accounts sehr genau regeln, was Google dort alles speichert. Ich will gar nicht wissen, wo ich im letzten halben Jahr überall war. Der trackt ja eigentlich alles, wenn er mit eingeloggtem Zustand unterwegs ist. Da könnt ihr einiges konfigurieren und natürlich auch einiges dann einsparen, was dann gar nicht gespeichert wird, wenn ihr nicht wollt, dass das weiter genutzt wird. Gut, das war jetzt so ein kleiner Ritt durch den Monat April 2024 und in den vergangenen Monaten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar inspirierende Dinge mitgeben, die du noch nicht gehört hast oder die noch nicht bekannt waren. Und es würde mich freuen, wenn das Feedback so gut ist zu dieser Folge, dass ich dann sage, wir machen das jetzt jeden Monat, weil es passiert natürlich jeden Monat bei mir was. Es gibt jeden Monat interessante Veröffentlichungen. Es gibt auch sicher jeden Monat Jubiläen, vielleicht mal weniger, mal mehr. Und dann werde ich das halt eben hier teilen, anstatt, wie ich es am Anfang gesagt habe, bei LinkedIn, weil ich das Gefühl habe, dass es da zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.